Investierst du wie die meisten Deutschen? Wenn ja, wäre das wahrscheinlich ein Fehler? Und woher das kommt und wie du eine gute Anlagestrategie für dich findest, darüber sprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Herr Saidi, starten wir direkt mal mit einer kleinen Fangfrage. Wie viel Prozent der Deutschen haben eine konkrete Anlagestrategie?
Wir werden uns wahrscheinlich heute in dieser Folge mal drüber unterhalten müssen, was heißt eigentlich Anlagestrategie, ja? Aber jetzt übersetzt das mal kurz so, ich habe einen Plan, wie ich anlege oder ich denke überhaupt ans Anlegen im weitesten Sinne nach. Was heißt denn das schon, ne? Wie viel Prozent haben eine Anlagestrategie? Also sicherlich weniger als die Hälfte, würde ich mal sagen, ja. Ein Drittel?
Also es ist nah dran tatsächlich. Die Auflösung ist ein Viertel.
Ja, schön, noch weniger.
Und finde ich aber krass, das heißt ja im Umkehrschluss, drei Viertel haben keine konkrete Anlagestrategie.
Ich frage mich natürlich, also du zitierst ja, glaube ich, soweit ich weiß, jetzt hier aus einer Studie, wie das gefragt haben. Aber wenn du die Leute fragst, hast du eine Anlagestrategie, könnte ich jetzt dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fragen, hast du denn eine? Ja, und vielleicht wärst du dann leicht verunsichert, weil das hört sich natürlich schon so nach so einem großen Wort an. Anlagestrategie, da muss man irgendwas ganz Ausgefuchstes, Ausgeklügeltes haben. Und dann könnte man auch gleich als nächstes fragen, wie sieht denn eigentlich die Anlagestrategie von Finanztipp aus? Ja, dann denkt man auch so, boah, da gibt es irgendwie noch so einen geheimen Plan von Finanztipp oder sowas in der Richtung. Nee, gibt es natürlich nicht. Wenn ich einfach mal kurz ans Vier-Tröpfe-Prinzip erinnere, und da besteht die Anlagestrategie ja schlichtweg darin, zu sagen, ich teile mein Geld sinnvoll auf zwischen einem Tagesgeldkonto fürs kurzfristige Investieren und für Notgroschen und so weiter und einem ETF-Depot fürs langfristige Investieren und der Altersvorsorge und dazwischen eine vernünftige Aufteilung zu finden. Das ist schon eine Anlagestrategie, ja, eine sehr simple, aber da sagen wir auch ganz klar, das ist absolut eine Anlagestrategie. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, wenn sie sagen, drei Viertel haben keine Anlagestrategie, ist das wirklich realistisch oder sind es nicht doch ein paar mehr, die eigentlich eine ganz simple Anlagestrategie letztendlich haben, aber halt überhaupt wenigstens eine haben?
Bin ich ganz bei dir. Also ich denke mal, solange man ein Ziel hat und einen Plan, also nach einem Plan vorgeht, hat man eigentlich eine Anlagestrategie.
Absolut,
würde ich sagen.
Ganz klar.
Das auch, also du hast es richtig erraten, die Info ist aus der Studie So investiert Deutschland, die im Auftrag der Commerzbank gemacht wurde. Mit immerhin ist repräsentativ mit 3200 Befragten.
Oh, das
ist
gar nicht wenig.
Eine ganz gute Grundgesamtheit. Und es gibt auch sozusagen, ich denke mal, dieser Widerspruch, den du gerade ansprichst, da steckt so ein Körnchen Wahrheit drin, weil drei Viertel haben demnach ja keine konkrete Anlagestrategie, aber 70% der Befragten sparen oder 70% der Deutschen. Und über diese Ergebnisse sprechen wir heute und worüber ich aber auch gerne mit dir sprechen will, ist eigentlich woher diese Ergebnisse kommen und natürlich, wie du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, das besser machen kannst. Das ist ja eigentlich immer unser Ziel. Aber bevor wir starten, würde ich eigentlich gerne noch eine Kleinigkeit loswerden, weil normalerweise bei vielen Podcasts würde man ja jetzt Werbung hören. Bei Finanztipp gibt es aber, wie du hoffentlich weißt, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, keine Werbung. Und wir würden aber die Chance trotzdem gerne nutzen und dich auf was hinweisen. Wenn du nämlich mal eine Frage zu einem konkreten Fall oder zu einer konkreten Fragestellung hast, die einfach zu lang ist für unseren Podcast, dann kannst du unsere Chefredakteure Saidi oder Hermann direkt fragen, und zwar im Finanztipp-Expertengespräch. Und das findet, ich glaube, mindestens zweimal im Monat statt.
Wir versuchen es mal alle zwei Wochen zu machen. Hermann und ich im Wechsel, ja, immer typischerweise donnerstags 18 Uhr.
Und das ist exklusiv für Finanztipp-Unterstützer. Bisher ging es zum Beispiel darum, wie du dein Geld sinnvoll verteilen kannst oder wie du am meisten bei der Rente rausholst. Wie du teilnehmen kannst, erfährst du einfach über den Link in den Shownotes. Aber dann zurück zum Investitionsverhalten der Deutschen. Was ist jetzt bei dieser Studie rausgekommen? Einmal, ja, 70% sparen überrascht mich jetzt nicht. Ne? Die Deutschen sind ja das Volk der fleißigen Sparer, würde ich sagen.
Ja, also überrascht mich ehrlich gesagt, dass es nur 70% sind. Ich hätte erwartet, dass es ein bisschen höher ist. Es ist ganz klar, ne? Wer natürlich, also muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, natürlich haben wir einen Bereich an, ja, unterdurchschnittlichen Einkommen, gering verdienenden Menschen und Haushalten sozusagen, wo einfach kein Geld zum Sparen übrig bleibt. Ne? Die sicherlich auch unter hohen Mieten in vielen Fällen leiden, die in vielen Fällen auch negatives Gesamtvermögen haben, mit anderen Worten Schulden haben, und dass da in vielen Fällen natürlich kein Raum zum Sparen bleibt, ist nicht verwunderlich, aber nur 70% finde ich tatsächlich, ja, ich dachte, das wäre ein bisschen höher.
Aber es ist natürlich auch nochmal so ein krasses Ding, was zum Beispiel auch in dieser Studie vorkam, weniger als 20% der Sparer haben Wertpapieranlagen, also zum Beispiel ETF-Sparplan oder Aktien. Und die beliebteste Sparform sind Tagesgeld oder Festgeld, also so die Konto-Klassiker. Und danach kommen dann Wertpapiere, ist eigentlich erstmal gut. Bausparverträge ist jetzt oft nicht so gut. Und Wertpapiersparpläne dann immerhin. Also die Wertpapiere sind schon okay, sage ich mal, platziert, aber es ist halt schon hart, dass nur 20% Wertpapieranlagen haben und 80% nicht, weil also es findet ja viel zu wenig Rendite für die Altersvorsorge der Leute statt.
Absolut, ja genau. Also da gehen jetzt, da knüpfen wir an verschiedene Problemfelder sozusagen, könnte man sagen, an. Zum einen erstmal Wording, und das spielt jetzt, also wie wir mit diesen Begriffen umgehen, eine große Rolle. Wir reden eigentlich über drei Wörter: Sparen, Anlegen und Investieren. Und die gehen, glaube ich, so in unserem Sprachgebrauch schon öfter mal ein bisschen durcheinander. Also jetzt hast du gesagt, 70% sparen überhaupt was. Und jetzt hast du gerade gesagt, hauptsächlich irgendwie Konten, Sparkonten, Tagesgeldkonten und so weiter. Okay, das ist, glaube ich, noch relativ deutlich. Ja, da spare ich was weg. Wobei ich, glaube ich, viele Leute schon sagen, wenn du sie fragen willst, sparst du was? Ja klar, spare ich was. Naja, auf dem Girokonto. Aber das habe ich jetzt überrascht, dass in deiner Aufstellung das gefehlt hat. Das wissen wir auch ganz genau aus anderen Studien, dass es nicht einen geringen Anteil Leute gibt, die sparen einfach auf ihrem Girokonto. Ich sag mal so, bevor man gar nicht spart, ist es natürlich auch okay, ja, aber also ein Tagesgeldkonto ist jetzt kein Hexenwerk. So, das war das Thema Sparen. Dann gibt es das schöne Wort Anlegen. Und es gibt ungefähr keinen in diesem ganzen Bereich, kein uneindeutigeres Wort, was heißt denn Anlegen, ne? Weil vielleicht würden jetzt hier viele Leute bei Finanztipp sagen, naja, Anlegen heißt natürlich irgendwie investieren, Wertpapiere, aber das sehen ganz viele Leute da draußen nicht. Die würden nämlich auch sagen, wenn sie ein Festgeld aufmachen, naja, da habe ich auch Geld angelegt. Ne? So hat meine Mama das immer noch früher gesagt. So, ah ja, früher konntest du irgendwie noch zu 6% anlegen. Ja, also abgesehen davon, dass es die 6% feste Zinsen nur in den 80er Jahren gab mal, würde man das heute in vielen Fällen auch noch sagen. Ja? Und dann hast du investieren und dann vielleicht auch sogar noch spekulieren. Ja? Das ist dann schon sich deutlicher in Wertpapiere. So, das ist das eine Themenfeld. Also das manchmal nicht so ganz klar ist. Vor allem, wenn du von Anlegen redest, was meinst du denn jetzt wirklich damit? Das zweite ist jetzt, dass du sagst, da sind nur 19% der Leute, die überhaupt Wertpapiere besitzen. Und ich habe diese Zahlen relativ gut im Kopf und es hat sich nicht so dramatisch verändert. Das war schon mal ein bisschen niedriger, aber es war zum Beispiel im Bereich so der 2000er Jahre, so rund um die Dotcom-Blase, ungefähr ähnlich hoch. Klar, ich glaube, dass der große Unterschied von damals zu heute ist, dass damals sehr viele Leute sehr viele Einzelaktien, auch risikoreiche Einzelaktien, Stichwort T-Aktie, also Telekom, besessen haben. Und heute sieht das bei ETFs dann schon ein bisschen anders aus. Das heißt, wesentlich mehr solidere Grundlage da. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Aufruf für uns als Finanztipp. Ja, ich glaube, dass wir schon eine ganz gute Arbeit machen. Aber die Masse, tatsächlich, muss man mal hart so sagen, haben wir noch nicht wirklich mit der Message erreicht. Ne? Also es gibt einfach noch viel zu viele Leute, die dem Aktienthema bis jetzt ferngeblieben sind und da noch nichts machen. Wobei typischerweise in solchen Statistiken eine Sache außen vor ist, da soll man jetzt sagen, okay, 19% oder sagen wir rund 20% der Leute investieren, 80% investieren nicht oder übersetzt 80% der Leute haben keine Aktien. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit der Zahl, weil was da typischerweise außen vor ist, sind alle Versicherungen. Alle versicherungsförmigen Produkte, das heißt, es gibt ja doch sehr, sehr viele fondsgebundene, insbesondere fondsgebundene Rentenversicherungen, Lebensversicherungen da draußen, die in aller Regel auch verkauft, nicht gekauft werden. Da spielt dann der Finanzvertrieb doch eine große Rolle und die enthalten natürlich einen nicht unwesentlichen Aktienanteil. Das ist erstmal ganz gut und über die Fonds ist ja auch in vielen Fällen ganz ordentlich gestreut. Problem ist natürlich, was wir bei Finanztipp auch immer sagen, dass sehr viele von diesen Versicherungsprodukten, nicht alle, aber sehr viele deutlich zu hohe Kosten haben, die dann zu Lasten dieser Rendite gehen. Das heißt mit anderen Worten, was die Leute da durch ein langfristig Aktieninvestment rausholen, geht zu nicht geringen Teilen der Vorteil wieder über die Kosten leider drauf.
Aber ich finde es super interessant, dass du diese Begriffsunterscheidung aufgemacht hast. Und das finde ich auch zusammen mit den Versicherungen sehr interessant, weil ich habe oft das Gefühl, die Ursache ist auch ein bisschen, wie wir in Deutschland so Begriffe konnotieren oder wie wir sie wahrnehmen. Also zum Beispiel Sparen oder Versicherung, das klingt immer so gut. Sparen ist so das Klischee, wirklich klischeehaft, das ist so die schwäbische Hausfrau, hat man früher immer gesagt. So, du bist so, das ist ehrliche Arbeit, du zweigst mühsam dein Geld ab und das ist was Tolles, was Ehrliches. Und so eine Versicherung, da investierst du, das schützt dich, das ist stabil, das ist so es fehlt eigentlich nur noch früher aus irgendeiner, von so einer Bausparkasse, dieser Fuchs, der auf diese Steine klopft.
Total.
Oder so, irgend so ein Sicherheitssymbol. Und investieren, das klingt immer so nach Casino oder Heuschrecke. So Wolf of Wall Street, Männer mit diesen Hemden mit weißen Kragen und hellblauem Rest. Also das ist doch viel zu sehr, wir machen viel zu sehr, ist innerlich diese Unterscheidung in gut und schlecht da irgendwie noch da? Oder investieren ist zu hoch für mich, das machen die, die Anzugträger in Frankfurt oder so.
Ja, also ich glaube, dass sehr viele, auch gerade relativ junge Leute, Berufseinsteiger, die würden natürlich ungern jetzt sich die schwäbische Hausfrau, ja, oder auch den zockenden Banker sozusagen vorhalten zu lassen. Aber wenn die so mit ihrem ersten, dann auch ja nicht viel Geld haushalten, dann schlägt das halt doch wieder durch. Und da hast du natürlich völlig recht. Diese Bilder, die da im Kopf entstehen, die sind nach wie vor total wirkmächtig und die bilden sich auch nach wie vor in unserer Sprache ab. Und das hält, glaube ich, am Anfang viele Leute dann doch erstmal davon ab. Ja? Die haben dann vielleicht mal was gehört auf Social oder irgendwo. Ja, so mit dem Aktien und ETF, das ist ja keine so schlechte Idee. Aber sich so richtig mal schnell rantrauen, ja, das ist schon schwierig. Und genauso nicht nur bei jungen Leuten, auch bei älteren Leuten, die vielleicht auch dann sogar ganz nett was auf der hohen Kante haben, zu sagen, hey, ich fange jetzt in meinen 50ern nochmal an, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich habe eigentlich die entsprechenden Reserven, wo durchaus ein Teil in Aktien gehen könnte. Das ist schon für viele Leute auch ein großer Schritt. Und nochmal, niemand würde gerne sich mit diesen Klischees assoziieren, ich denke jetzt wie eine schwäbische Hausfrau oder noch schlimmer, lass mich eigentlich von den Aktien davon abhalten, weil ich nicht wie so ein Banker, so ein Zocker, Broker an der Wall Street wahrgenommen werden will. Aber wenn ich mir unsicher bin und mit dem Thema nicht vertraut bin, dann agiere ich halt in vielen Fällen halt letztendlich doch so. Und das ist natürlich ein Ergebnis, was hier diese Studie zeigt, dass wir insgesamt, die Deutschen, immer noch viel zu risikoscheu sind, viel zu sicherheitsbewusst sind an der Stelle, uns nicht wirklich rantrauen. Denn was man ja auch klar sagen muss, jetzt hier ist hier nur gefragt, nach der Anzahl der Leute, die überhaupt Wertpapiere besitzen. Interessanter wäre eigentlich die Asset Allocation der Deutschen. Wie viel Prozent ihres Geldes haben die Leute tatsächlich in Aktien investiert? Und ich bin mir ziemlich sicher, dann wäre die Zahl nochmal deutlich niedriger, weil natürlich auch die Leute, die Wertpapiere besitzen, in vielen Fällen einen Großteil ihres Geldes trotzdem auf irgendwelchen Konten rumliegen haben.
Ist natürlich so ein bisschen immer die Frage, wie kann man es dann besser machen? Und ich habe mir in der Vorbereitung so ein bisschen gedacht, eigentlich ist ja unser Tipp, dass man beides sein sollte. Also man sollte es natürlich einmal pro Monat immer ein Budget bereitstellen, dass man investiert. Und in dem Fall investieren ja tatsächlich zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal meinen Fall, ich bin quasi mit meiner Sparrate, mit meinen 20%, das sind also über 20%, ich weiß nicht, wie viel es im Moment ist, aber auf jeden Fall mit meiner Sparrate bin ich zu 20% schwäbische Hausfrau, also die gehen auf ein Tagesgeldkonto und zu 80% mache ich den Wall Street Zocker. Die gehen halt in meinen ETF-Sparplan, also wobei da nicht gezockt wird.
16% von deinem Einkommen gehen tatsächlich auf einen ETF-Sparplan und ungefähr 4% gehen aufs Tagesgeldkonto, wenn wir das jetzt mal so übersetzen.
Okay. Mhm. Genau. Und also ungefähr die Sparrate ist ein bisschen höher, aber Pi mal Daumen. Genau. Und ich glaube, das ist doch eigentlich auch das, worum es geht. Also man sollte natürlich je nach Lebenssituation, dieses Bild von diesem fleißigen Sparer ist ja gut, aber die Mehrheit, da geht es ja nur um die Sicherheitsreserve, also dafür, dass ich quasi so einen absoluten Notfall-Fallschirm habe. Aber mit der Mehrheit muss ich ja wirklich versuchen, was rauszuholen und ein bisschen ins Risiko zu gehen. Und da brauche ich natürlich den Wall Street-Zocker in mir.
Ich glaube, ja, den Wall Street-Zocker, den will ich den Leuten aber auch ein Stück weit austreiben, muss man ganz klar sagen. Weil es geht erstmal, das, was du jetzt sagst, ist natürlich schon die Lösung. Aber ich muss erstmal das Problem erkennen. Und ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland das Problem noch nicht wirklich erkannt haben. Und jetzt gerade ist auch so eine Phase, und das sehen wir bei Finanztipp auch ganz klar, wenn wir uns einfach anschauen, wie viel unsere natürlich guten Tagesgeldempfehlungen einfach genutzt werden. Den Leuten ist es am Ende dann doch viel lieber und sicherer zu wissen, ja, hier kriege ich, was weiß ich, 3,25% für 6 Monate garantiert und muss mir für die Masse meines Geldes keine Sorgen machen, dass die Börse morgen irgendwie abstürzen könnte. Diese Entscheidung für die vermeintliche Sicherheit, für die vermeintlich sicheren Zinsen, treffen halt viele Leute immer noch in die Richtung. Und warum sage ich jetzt eigentlich vermeintlich? Weil ich glaube, was wir immer noch nicht ausreichend gelernt haben, und das haben wir tatsächlich in den letzten 2 Jahren verpasst, wir haben es verpasst, zu lernen, was Inflation bedeutet. Das ist immer noch das Problem, dass wir in Deutschland nicht genug diesen Connex hinkriegen. Hey, ich reg mich darüber auf, dass die Butter wieder 50 Cent teurer geworden ist im Supermarkt, aber dass das auch Konsequenzen für mein Sparbuch bedeutet, das kriegen die Leute einfach nicht gebacken. Das muss man einfach mal sagen. Und natürlich kann man sagen, ja, das ist ja jetzt nicht so viel, die 50 Cent auf die Butter. Oder die 10 Euro, die ich jetzt im Aldi mehr bezahlen muss. Aber auf die Dauer halt schon. Und vor allen Dingen, wenn man es in die Zukunft projiziert, wenn halt dann einfach das Einkommen, sprich die Rente halt nicht mehr so hoch ist, dann spielt das, Entschuldigung, verdammt nochmal eine Riesenrolle. Eine ganz gewaltige Rolle. Und diesen Konnex, ich verstehe das, dass bis 2022 dieses Thema Inflation total schwer zu vermitteln war, aber es gab ja fast keine. Ne? Unsere Inflationsraten waren super niedrig und gerade junge Leute, die das überhaupt nicht kennen, die kann das nicht, dass Sachen wirklich teurer werden. Ne? Also es gab es ja mal so ein bisschen Preiserhöhungen und so weiter, aber das war irgendwie geradezu lächerlich. Ungefähr zehn Jahre lang in Deutschland. Ne? Aber die letzten 2 Jahre muss uns doch allen gezeigt haben, wie krass das auch mal sein kann. Und der Punkt ist ja nicht, dass es jetzt immer so weitergeht. Die Inflationsrate ist natürlich jetzt auch wieder gesunken. Aber solche zwischenzeitlichen Phasen, wo die Inflation dann mal richtig nach oben geht und dann eben im Mittel auch hoffentlich so sich bei guten 2% hoffentlich einpendelt, das muss man halt auch mal mitgemacht haben. Und da reicht dann halt dir das Geld, wenn du kein Einkommen mehr erzielen kannst oder darfst im Alter, reicht es halt einfach nicht. Also ganz simpel, auch wenn es nach einer einfachen Mathematik klingt, aber das ist wirklich, kann man nicht oft genug sagen. Das Ziel muss meiner langfristigen Geldanlage sein, die Inflation zu schlagen. Ich muss mehr Zinsen, mehr Rendite etc., mehr Prozente erwirtschaften, und zwar deutlich, als die Inflationsrate. Sonst kriege ich keine ordentliche Kohle auf die Seite. Diese Message, ich kann es nur immer wieder runterbeten, muss man immer wieder, das ist ja der eigentliche Grund. Ich muss mal ganz ehrlich für mich selber sagen, wenn ich jetzt nicht die Not hätte, ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre reich, ja, also jetzt vielleicht nicht super reich, aber so, muss ich jetzt unbedingt dann noch mein Geld weiter vermehren, wenn ich mir eigentlich eh alles leisten kann? Nee, dann würde ich mir sagen, ja, ich muss halt schauen, dass ich einen Inflationsausgleich hinkriege, damit ich mir das Gleiche mal leisten kann. Da würden mir irgendwie so 2-3% an Zinsen auch reichen. Aber die allermeisten von uns haben ein ganz anderes Problem. Wir sind darauf angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Vermögen aufbauen, sonst wird es uns jenseits der 67 irgendwie in den 70ern nicht gut gehen. Finanziell nicht gut gehen. So. Und diese Notwendigkeit muss ganz klar auch nicht nur in die Köpfe rein, sondern ins Bauchgefühl. Ich muss ein Stück weit bereit sein, ein vernünftiges Risiko über so einen breit gestreuten Aktien-ETF einzugehen, damit ich eine sehr, sehr gute, eine hervorragende Chance über 15 Jahre und mehr habe, die Inflation zu schlagen. Das ist der eigentlich große Gegner.
Was mir tatsächlich immer innerlich hilft, ich habe ja vorhin schon von meinem inneren Zocker erzählt und das Ding ist ja tatsächlich so ein Aktien-ETF. Also das sind ja bei mir zum Beispiel, ich habe letztens den ETF-Wechsel gemacht für die FIFO-LIFO-Strategie, die verlinken wir dir natürlich in den Shownotes, wie du damit aus deinem ETF am meisten rausholst. Ich habe auf den FTSE Developed gewechselt. Mhm. Jetzt habe ich Südkorea quasi noch mit dazu bekommen. Und ich denke mir dann immer so ein bisschen, wenn man schon in so innerlichen Klischeebildern denkt, der Aktien-ETF ist ja eigentlich kein Wall-Street-Zocker. Also der Aktien-ETF ist so das, was dir so ein klischeehaft seriöser Schweizer Bankier empfehlen würde. Also du hast deine Risiken verteilt, du hast in ganz verschiedene Tausende von extrem verschiedenen Playern investiert, die auf verschiedenen Märkten stark sind. Also du hast ja da, das ist nicht die Taube auf dem Dach, um mal in so Sprichwörter-Murks zu bleiben. Du machst da ein gutes und planvolles Investment und das ist kein Gang in die Spilo.
Eigentlich müsste man sich mal so eine Netflix-Serie oder so eine Hollywood-Doku oder was auch immer wünschen, wo die mal so die Gedankengänge von den echten Zockern im großen Stil, also sprich von Leuten, die halt wirklich an der Wall Street und den Börsen unterwegs sind, ja, die auf Bitcoin wetten, die mit gehebelten Produkten wetten, die Startups, Ventures da begleiten und so weiter. Die reden da von ganz anderen Renditen und ganz anderen Risiken, die sie da auch eingehen. Wenn wir denen mit einem weltweiten MSCI World oder sonst wie weltweiten Aktien-ETF ankommen, das ist für die das Sparbuch. Das ist für die völlig lächerlich, was wir machen. Ja? Für die ist das so eine Welt, mit denen wollen sie sich gar nicht beschäftigen. Das ist kein echtes, fast kein echtes Investment. Ja? Weil da gehen ja keine 20-30% Rendite pro Jahr. Das ist so das Ziel von den echten Leuten, die wirklich Hardcore-Spekulation machen und damit übrigens, um das klar zu sagen, auch oft genug auf die Schnauze fliegen. Das muss man ja auch klar sagen. Aber deswegen müssen wir dieses Bild von dem zockenden Broker ein Stück weit, den gibt es natürlich, auch ein Stück weit da rauskriegen, ja, weil das hat mit weltweiten Aktien-ETFs eigentlich fast nichts zu tun. muss man ganz klar sagen, das ist für die so, da kriegen die einen großen Gähnenanfall, wenn wir irgendwas, wenn wir zwei jetzt, wenn Emil und Saidi jetzt an die Wall Street gehen würden und sagen so, hey, MSCI World und so. Ja, German Dumbasses, ja, also im Sinne von, das ist für die total langweilig. Und ich erzähle das natürlich nur, ja, damit man sehen kann, wie weit wir da von der deutschen Sicherheitskultur auf 2% oder 3% Zinsen zu schauen, einfach schon weg sind. Und wie viel wir auch als Land letztendlich an der Stelle noch zu lernen haben.
Das muss man jetzt wirklich quasi sagen, die eine Nummer, die man machen muss, ist, leg dir ein Depot zu und fang mit dem ETF-Sparplan Klar. an, auf einen weltweiten Aktienindex. Und wie das geht, verlinken wir dir in unserem Ratgeber in den Shownotes. Das kriegt man super easy hin, das ist gar kein Problem und kann man risikolos am Monatsende machen. Es gibt tatsächlich eine gute Nachricht aus dieser Studie. Okay. Und zwar, das ist immer so die Frage, wird sich das jetzt ändern, worüber Saidi sich aufgeregt hat?
Ja, mein kleiner Rant hier.
Und vermutlich schon, weil die Gen Z kennt sich zu 36% bei ETFs gut aus, während die Babyboomer nur zu 14% sind. Nein, nein. Also es hat sich mehr als verdoppelt, was ja schon mal ein guter Schritt ist. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, also klar, einerseits, wir probieren das hier, aber es ist natürlich auch ein bisschen unser Appell an dich, liebe Nutzerin, lieber Nutzer. Du kannst natürlich einen Finanztipp anderen empfehlen, dafür sind wir super dankbar, aber was noch viel wichtiger ist, du kannst natürlich auch selber als Finanztipp-Botschafter sozusagen aktiv werden und Leute davon überzeugen, dass zum Beispiel ein weltweiter Aktien-ETF eine gute und sichere Geldanlage ist und damit kann man ja tatsächlich auch schon im Kleinen einfach auch viel bewegen.
Ja, also ich bleibe mal auch bei den 36% bei der Gen Z, ja. Das ist ja schon gut und das ist natürlich deutlich mehr als jetzt, wie du gesagt hast, bei den Babyboomern ungefähr doppelt so viel. Aber bedeutet natürlich auch, dass ganz grob zwei Drittel der Gen Z noch nie von ETFs gehört hat, um es mal ein bisschen zu überzeichnen. Also auch da ist noch total viel zu tun, weil das ist ganz klar, diese Kultur der Sicherheit bei uns rauszukriegen, ist extrem schwierig. Der Punkt ist nur, ne, dass wir da letztendlich auch immer wieder komme ich auf die Elterngeneration zurück, auf Wissen in der Familie zurückgreifen, das nicht die gleichen Voraussetzungen haben wird, wie wir es jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sehen werden. Die Babyboomer haben zum größten Teil jetzt nicht das gleiche Problem, weil die Rente ist halt einfach noch vergleichsweise zur Inflation deutlich höher. Ja, abgesehen davon, dass es die reichste Generation ist, die wir in Deutschland je hatten, die jetzt gerade in Rente geht. Stichwort Immobilie, ne? Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die Notwendigkeit ist da. Und damit will ich auch noch, du hast natürlich völlig recht, überhaupt mal diesen Sparplan anzufangen und auch durchzuhalten, das ist total wichtig. Aber ich glaube schon, dass, und hoffentlich hören jetzt hier auch Leute zu, zu sagen, ich muss mich aber auch mehr trauen. Wenn ich denn schon, so wie viele Deutsche eben auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Bausparvertrag, den ich nie in eine Immobilie investieren werde, weil es einfach vom sonst nicht reicht, da Geld angehäuft habe, dann muss ich mich auch trauen, da reicht auch kein Sparplan. Ja? Ich sage jetzt mal, wenn ich da 50.000 Euro auf der hohen Kante habe und das alles irgendwo auf einem Sparkonto letztendlich rumliegt, ja, dann reicht es leider nicht, mich mal zu trauen, 5.000 Euro in den ETF zu investieren. Das wird langfristig für die Altersvorsorge nicht ausreichen. Sondern ganz klar, wenn ich nicht den Plan Immobilie verfolge, wenn ich sonst irgendwie, sag ich mal, meinen Notgroschen in Ordnung habe und so weiter, dann wird es notwendig sein, ich sage jetzt mal ganz grob, mindestens die Hälfte, wahrscheinlich deutlich mehr als die Hälfte, in produktives Kapital, nämlich in Aktien-ETFs, zu stecken. Das heißt, in meinem Beispiel von 50.000 eher mindestens 25, 30, vielleicht sogar an die 40.000, je nachdem, wie ich sonst finanziell aufgestellt bin. Das ist dann, fühlt sich für so jemand, der das noch nie gemacht hat, natürlich nach einem erheblich größeren Risiko an. Allein deshalb, weil das muss man ja auch dazu sagen, ja, weil es natürlich zwischenzeitlich sein kann, dass das Ding dann auch mal um 10, vielleicht sogar 20.000 in den Keller geht. Und das muss man halt dann auch aushalten.
Es gab leider auch eine beunruhigende Zahl, das ist dann noch die allerletzte, die wir haben. Rund 30% der Deutschen haben am Monatsende kein Geld zum Sparen übrig. Und klar, es zeigt natürlich einerseits, wie gut es uns zum Beispiel eigentlich geht. Das ist zeigt aber trotzdem ja auch so ein bisschen, oder was mir auch wichtig war in der Vorbereitung, was ich mir gedacht habe, das ist eine sozial krasse Härte, die es leider in Deutschland gibt. Und ich wollte aber nur noch mal so ein kleines Beispiel mitbringen, wenn man es ermöglichen kann, auch nur eine ganz kleine Summe wegzusparen. Also zum Beispiel 20 Euro im Monat über 40 Jahre bei im Schnitt 6% per annum sind zusammengenommen 9.600 Euro. Das klingt jetzt nach nicht so viel, Bei 6% per annum kommen aber nach 40 Jahren 38.000 Euro raus.
Okay, also du hast insgesamt 9.000 Euro, was es auch mal waren, angespart sozusagen. Genau. Und dann
der Rest,
den Zinseszinseffekt.
Genau, also man kann auch mit kleinen Summen einen guten...
Ist vor Steuern, muss man noch dazu sagen.
Genau. Aber gut. Ja. Ist vor Steuern, man kann aber einen guten Zinseszinseffekt erreichen. Klar, 38.000 Euro machen einem jetzt keinen krassen Lebensabend mit großen Reisen oder so, aber... Ich wollte nur einfach auch nochmal loswerden. Das ist einmal eine krasse soziale Härte, die man da auch sieht. Die, finde ich, ja, die auch einfach nicht sein sollte, dass es Menschen so geht, dass gerade in der Industrienation, in der wir leben, aber dass es auch wichtig ist, egal an welchem Punkt im Leben man steht, wenn man eine Möglichkeit findet, ist es immer gut, einfach damit anzufangen. Und wenn es nur 20 Euro sind tatsächlich.
Ich glaube, dass auch, also ich bin mir sicher, dass von diesen 30%, die nicht sparen, genügend Leute sind, die objektiv keine Möglichkeit haben, die insbesondere in Schulden drin stecken und jede Mühe haben, aus den Schulden wieder rauszukommen. Und da braucht man auch überhaupt nicht irgendwie davon reden, dass das jetzt irgendwie, das ist nicht wegzureden, muss man ganz klar sagen. Und trotzdem glaube ich, dass sowohl die Leute, die wirklich hart in Schulden drin stecken, als auch, da ist bestimmt auch ein anderer Prozentsatz drin, die sagen, ich gebe einfach zu viel Geld aus. Ja, ich gebe einfach zu viel Geld am Monatsende aus und bringe auch nicht, habe das noch nie wirklich mich diesem Problem gestellt. Und so wie du sagst mit den 20 Euro im Monat, wir haben ja bei Finanztipp genügend kleine Tipps, damit sozusagen kleine Schritte zu machen. Ob das jetzt den Stromanbieter wechseln ist, ob das ist zu überlegen, wie oft ich den Coffee2Go monatlich brauche oder ob ich den dritten Streaming-Anbieter, den ich halt dann doch mir gönne, ob das wirklich sein muss. Meine Gewohnheiten einfach an der Stelle ein Stück weit zu ändern und dann, wie du richtig sagst, wenn ich es dann nämlich schaffe, also sagen wir mal, ich habe jetzt, machen wir ein einfaches Beispiel, ich habe den Handyanbieter gewechselt, ja, den ich seit Jahren nicht gewechselt habe und habe mir da 5 oder 10 Euro im Monat gespart. Wie du sagst, das Geld dann auch aktiv automatisiert, am besten erstmal über einen Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto mal wegzulegen, um mir selbst zu beweisen letztendlich, ich schaffe das und ich kann das. Und dann den nächsten Schritt zu gehen mit der nächsten kleinen Finanzoptimierung und so sammelt sich dann schon was an. Und mit deinen 38.000 Euro, du hast recht, damit reißt man jetzt keine Bäume aus. Aber ich glaube, das ist auch klar, für so jemanden, der praktisch nichts auf der Seite hat, ist das erstmal eine Riesenzahl. Und klar, die ist nicht von heute auf morgen da, sondern erst in vielen, vielen Jahren. Aber solche Ziele sich zu setzen, das, glaube ich, kann auch unglaublich motivieren, so mit so einer Politik der kleinen Schritte erstmal anzufangen.
Und dann, das glaube ich, so oder so die wichtigste Botschaft zum Abschluss der Folge, egal in welcher Situation man ist, es einfach anzufangen.
Absolut.
Dann darfst du dich natürlich noch den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern stellen. Und die erste Frage kommt von Jumulicious. Hey Saidi, wie baut man eine gute Beziehung zu Geld auf, bei Kindern und auch bei Erwachsenen?
Also das Wichtigste ist sofort, würde ich sagen, überhaupt darüber zu reden, weil das ist immer noch das größte Problem an der Geschichte, dass wir zu wenig über Geld reden, auch in bestimmten Bereichen. Also wir unterhalten uns vielleicht darüber, wie viel was kostet oder wo was günstig ist und so weiter, aber beim Einkommen wird es schon dünn und entsprechend, wenn wir darüber untereinander sprechen, wie man denn das Geld anlegt oder investiert, dann wird es schon echt dünn und das darüber mal zu sprechen. Und ansonsten auch zu zeigen, auch gerade weil jetzt die Frage war bei Kindern und so weiter, dass Geld halt immer auch Entscheidungen bedeutet, ne? Und das heißt also einfach nicht zu sagen, das können wir uns nicht leisten, ist ja so ein typischer Satz von Eltern auch, sondern auch zu sagen, wenn wir uns das jetzt leisten würden, den Kinogang oder was auch immer, den großen Ausflug, dann haben wir aber kein Geld für XY. Das ist, glaube ich, für Eltern gar nicht so schwierig, weil man hat da gar nicht so oft einen klaren Plan, aber dass man den Kindern auch ein Gefühl dafür gibt, ja, dass es nicht unendlich ist, sondern dass es halt so eine Abwägungsgeschichte ist. Ja? Und dann kann man das auch fragen. Oder zum Beispiel beim Planen vom Urlaub zu sagen, hey, wir machen das und das, das würde ich auch schon relativ frühzeitig machen und nicht nur spontan. Ja, das ist drin, was wünscht ihr euch ich dann? Aber dann ist auch was anderes nicht drin. Ja? Dann geht man mal in den großen Aquapark oder sowas in der Richtung, aber dann ist vielleicht das große Mitbringsel aus dem Urlaub nicht drin. Oder irgendwas, dass man so diese Wertigkeit halt vermittelt. Und ich glaube, sobald die ein bisschen älter sind, dieses Thema Zinseszinseffekt, über das wir ja in der heutigen Folge auch schon gesprochen haben, das ist für Jugendliche total faszinierend. Ja, also die haben ganz schnell ein ganz großen Sinn dafür, ein ganz großes Gefühl dafür, wow, diese Idee aus Geld mehr Geld zu machen, ist total spannend. Ja. Und da kann man natürlich x Beispiele bringen und insbesondere ihnen auch vielleicht den einen oder anderen Inhalt von Finanztipp, zum Beispiel vielleicht ein YouTube-Video oder sowas in der Richtung zu zeigen.
Ja. Und die zweite Frage, der Username besteht leider nur aus Konsonanten, deswegen
werde ich
an der Stelle darauf verzichten. Was wäre euer Tipp für 10.000 Euro Spielgeld für eine langfristige ETF-Anlage für einen Beginner?
Okay, 10.000 Euro Spielgeld als langfristige Anlage für einen Beginner. Also wie die Frage jetzt schon gestellt ist, gehen da ein paar Sachen aus meiner Sicht so ein bisschen durcheinander. Ne? Aber einerseits ist die Frage Spielgeld, also geht mein erster Reflex dahin, okay, kann man irgendwie lustige Sachen damit machen, muss man aber gleichzeitig fragen, wie viel hast du denn noch? Ne? Also das ist immer die Frage, wir kriegen oft so ja so Fragen, was soll ich denn mit 5.000 Euro, mit 10.000 Euro, mit 25.000 Euro, wie auch immer machen? Und dann ist immer, wäre sofort, wenn mich jetzt eine Möglichkeit hätte, frage, ja, da kann ich dir jetzt schon was sagen, aber ich wüsste gerne erstmal, wie viel du sonst hast, ne? Weil 10.000 Euro können jetzt 80% von dem sein Vermögen sein oder auch nur 5%, ja, da macht einen gewaltigen Unterschied. Aber dann war ja gleichzeitig die Frage, Spielgeld, aber langfristig. Und das passt für mich nicht zusammen, weil Spielgeld ist für mich immer Spekulation, also kurzfristig, ich hau's irgendwo rein, wenn es sich verdoppelt, cool, wenn es weg ist, ist auch weg. Und ich glaube mal, für die allermeisten Leute, wenn 10.000 Euro weg sind, ist immer ärgerlich. Ja, insofern muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und langfristig heißt natürlich ganz, wenn wir jetzt sagen, langfristig, naja, dann gibt es keinen besonderen Tipp, ne? Dann würden wir natürlich wieder mit unseren weltweiten Aktien-ETFs anrücken und das würden natürlich die meisten Leute nicht als Spielgeld anfangen. Aber jetzt drücke ich doch mal einen raus, ja. Wenn im Moment, also ich mache ja sowas bekanntermaßen nicht, aber wenn ich spielen wollen würde, ja, dann würde ich schon, zumindest ich würde nicht auf ganz einzelne Sachen setzen und auch nicht auf einen Bitcoin oder sowas in der Richtung. Aber ein großer Trend, der, wo ich meine, da ist einfach immer noch kein Ende in Sicht, ist natürlich das ganze Thema AI, künstliche Intelligenz. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich alles in 10.000 Euro in Nvidia investieren würde, aber da gibt es ja genügend Möglichkeiten, auch über ETFs zum Beispiel, ja, auf dieses ganze Feld zu setzen. Da muss man natürlich immer dazu sagen, der Disclaimer bleibt nicht aus, dass die jetzigen Aktienkurse natürlich schon zukünftige Gewinne immer schon eingepreist haben, immer schon voraussetzen. Keiner weiß halt, wie hoch letztendlich diese, so richtig wie hoch diese zukünftigen Gewinne wirklich sein würden. Aber das ist durchaus, wo man sozusagen mal drauf setzen kann, ohne jetzt völlig übertriebenes Risiko zu gehen.
Wenn es natürlich auch Spielgeld ist und man es nie wieder braucht, Top-Idee, wenn man es in so einen KI-ETF wirft. Man kann sie ja als Pflegekosten-ETF sehen. Hatten wir letztens erst in der Folge die große Kostenfalle im Alter. Welche das ist, verlinken wir dir in den Shownotes. Und dann freut man sich ja vielleicht am Ende, wenn man ins KI-gesteuerte Luxus-Roboter-Altersheim kann oder so.
Aber damit das jetzt nicht auch als Empfehlung von uns rüberkommt, das kann natürlich auch total daneben gehen. Es kann sein, dass alle jetzt mit den Erwartungen an die KI schon völlig übertrieben haben, ja, und die Kurse irgendwann über die nächsten 10 Jahre wieder ordentlich zurückkommen und sich nicht so richtig wieder erholen. Das weiß man alles nicht.
Da kann ich nur sagen, vielen Dank, dieser Edi, und vielen Dank dir, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt, egal auf welcher Plattform du unseren Podcast schaust oder hörst.
Macht's gut!